Ja, liebe Geschwister, grüße Sie noch einmal recht herzlich alle, die hier im Gemeindesaal sind. Mein Gruß geht auch an all diejenigen, die uns jetzt über das Telefon und über das Internet zugeschaltet sind. Schön, dass wir heute Abend ein Stück weiterkommen können und dürfen im Markus-Evangelium. Das ist ja momentan unser Thema. Wir haben heute die fünfte Stunde und überschrieben ist das inhaltlich heute das Wunderleiden und der Menschensohn. Das soll so ein bisschen Thema sein. Wir hatten ja in der letzten Stunde ging es um die Wunderwerke, davor um die Wunderworte, umgekehrt erst Wunderwerke, dann Wunderworte und heute soll es um das Wunderleiden gehen. Das klingt so ein bisschen theoretisch, ist auch so, das ist heute so ein bisschen, ich will nicht sagen schwieriger, aber ganz tief theologisch, ganz wichtig, was wir heute vor uns haben. Ich wünsche mir und hoffe, dass Sie alle viel mitnehmen können halt aus den Texten, die jetzt so Zentrum auch des Markus-Evangeliums darstellen. Wir beschäftigen uns heute so mit den Kapiteln 8 bis 10. Ja, und aus diesen Kapiteln 8 bis 10 habe ich einen ganz besonderen, tollen Text rausgeholt und rausgegriffen halt, und zwar Markus 9, Vers 2 bis 9. Das ist die Geschichte von der Verklärung und darüber möchte ich zunächst die Andacht halten. Ich lese uns zunächst einmal diese Verse vor, Markus 9, die Verse 2 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt, und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus fing an und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist es für uns gut zu sein. Wir wollen 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren ganz verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemanden mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemanden sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, danke, dass du uns für den heutigen Abend dieses Wort als Andachtstext schenkst, Herr. Danke, dass wir in diesem Wort ein Stück weit Blick in eine andere Dimension werfen dürfen. Wir wollen dich jetzt bitten für diese Andacht um dein Mitgehen. Wir wollen dich bitten, dass du uns dieses Wort aufschließt, dass du durch dieses Wort zu uns sprichst. Nicht nur durch dieses Wort in der Andacht, sondern auch nachher, wenn wir uns beschäftigen mit dem, was es heißt, dass du der Menschensohn bist, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du jetzt in unserer Mitte bist und dass du uns segnest durch dein heiliges und lebendiges Wort in dieser Andacht. Amen. Ja, ich habe das eben im Gebet schon angerissen. Das hier ist ein Text, der schenkt uns einen Blick in eine andere Dimension. Das ist ein ganz wichtiger Text. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der auch bei dem sogenannten Intronisationsschema im Markus-Evangelium eine große Rolle spielt. Wir haben davon gesprochen, nicht, dass da die Taufe der erste Text des Intronisationsthemas ist, die Verklärung der zweite und die Kreuzung schließlich das dritte halt. Aber über das hinaus, dass das ein wichtiger Teil für die Gliederung des Markus-Evangeliums ist, dieser Text, ist das, ich will nicht sagen, vielleicht der verwunderlichste oder sonderbarste oder vielleicht uns auch fremdeste Text insgesamt der Verklärung. Und dem wollen wir uns mal zuwenden und ich habe das, wie gesagt, eben schon angerissen, es ist ein Blick in eine andere Dimension. Daher möchte ich das einfach verstehen, damit man auch ganz klar macht, viele Dinge kann man so ein Stück weit irdisch erklären. Also man kann nicht erklären, wie Jesus das getan hat, dass jetzt wirklich der Gelähmte geht oder dass der Sturm gestillt wird auf dem See. Natürlich ist es ein Wort, das es tut, aber was das jetzt Materiale da ist, kann ich nicht sagen, wie das geht, gar keine Frage. Aber das, was hier kommt, da steht man vor allem vor. Also so eine Sturmstellung und so eine Gelähmtenheilung, das kann man noch ein Stück weit nachvollziehen. Aber alles das, was hier beschrieben ist in dieser Verklärungsgeschichte, das übersteigt schlicht unseren Verstand. Also auch eine Vorstellung dessen, was hier passiert, das ist höher und tiefer als alles andere sonst, was bisher auch im Markus-Evangelium berichtet ist halt. Und das hat damit eben zu tun, weil hier tatsächlich eine andere Dimension sich auftut. Also wir haben ja letzte Woche da diese spektakuläre Entdeckung, da ist ja mit Braunschweiger Unterstützung halt nicht, dass jetzt so die Gravitationswellen, dass Albert Einsteins Relativitätstheorie bewiesen ist, halt nochmalig, so nach dem Motto, da stimmt alles. Wenn man sich damit beschäftigt, da versteht man auch ganz vieles nicht, das was physikalisch ist. Das hat auch damit zu tun, dass da von anderen Dimensionen, von anderen Ebenen die Rede ist. Und hier, wie gesagt, sagt uns der Schöpfer selber oder gibt uns Einblick in eine andere Dimension. Ich habe so 5 Punkte mitgebracht, über die wir einfach hier etwas mitbekommen, wo wir Informationen haben über diese andere Dimension. Eine andere Dimension, das erste, das Verwesliche wird vom Unverweslichen umfasst. Hier bricht ein Stück weit Ewigkeit hinein, hier spricht ein Stück weit ja nicht nur eine andere Raumebene, auch eine ganz andere Zeitebene hinein. Das hier ist Ewigkeit. Hier ist auf einmal Ewigkeit da in dieser vergänglichen Welt. Und da passiert etwas mit Jesus in diesem Moment einfach, das hier so beschrieben wird, seine Kleider werden hell und sehr weiß, wie es kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Wir wissen aus der Offenbarung, dass eines Tages mit Ewigkeit sind, das eben auch mit Jesus passieren kann. Hier kommt es zu einer Verschmelzung. Der irdische Jesus, wahrer Mensch, eben aber auch wahrer Gott halt, kommt nochmal hier in sein eigenes halt. Und hier wird das Verwesliche, also das Irdische, was Jesus eben auch ist, ist ein sterblicher Mensch hier auf Erden halt, der in den Tod geht, aber nochmal vom Unverweslichen umfasst halt, in einer ganz besonderen Weise. Und das ist eben so das, was wir sehen dürfen in Jesus. Kann man sagen, Mensch, was hat das jetzt großartig mit uns zu tun, so ist der Heiland, aber das können wir nicht richtig verstehen. Was da tatsächlich passiert ist, physikalisch, chemisch, keine Ahnung, kann kein Mensch erklären. Wichtig ist nur eins. Wir sind Glieder am Leib Christi. Und wenn Jesus Möglichkeit hat, in diese andere Dimension einzutreten, was er jetzt auch schon längst ist nach der Auferstehung, dann ist für uns klar, dass wir in diese Verherrlichung, in dieses Umfassen mit hineingenommen werden. Also auch für uns wird das eines Tages so werden, wenn wir nicht mehr in dieser Dimension, in dieser Welt leben, wenn wir in der anderen Dimension sind, in der Jenseitigkeit, dass wir dann mit dem Verweslichen umfasst werden, mit dem Unverweslichen. Das ist das, wovon 1. Korinther 15 spricht, zu sagen, dass wir eben einen anderen Leib bekommen. Wir werden weiterleben in einer Leibidentität. Das ist nicht so, wie das griechisch-platonische Denken sagt, im Tod gibt es eine Trennung von Leib und Seele. Der Leib verrottet in der Erde und die Seele, irgendwie so ein Geistwesen, lebt irgendwo weiter. Nein, in dieser anderen Dimension, in der Ewigkeit, gibt es auch eine Leiblichkeit, eine ganz anders veränderte Leiblichkeit, die nichts damit zu tun hat, kein Bleicher auf Erden kann das so weiß machen, so sagt die Bibel an dieser Stelle hier. Das ist das, was wir auch erwarten dürfen, wenn wir eines Tages von dieser Dimension hinübergerufen werden in die andere Dimension, wenn wir eines Tages heimgehen ins himmlische Jerusalem, dieser Punkt, wo hier dieser Schnittpunkt ist. Und das dürfen wir hier so ein Stück weit sehen. Wir sehen hier ein Stück weit Ewigkeit, wir sehen ein Stück weit hier, ja, vielleicht nicht ewiges Leben, aber wir sind ein Stück weit doch schon das, was auf uns zukommt. In so einem ganz, 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 ganz kleinen Mini-Ausschnitt und trotzdem wirklich etwas ganz Wunderbares. Und das ist eben das eine, das Verwesliche wird vom Unverweslichen umfasst. Und das muss uns immer wieder klar sein. In dieser Dimension, in diesem Leben, wo wir leben, ist alles nur verweslich, ist alles nur endlich, geht alles den Bach runter, nicht die Haare fallen aus, die Knochen tun weh und alles wird weniger. Und irgendwann ist es so, dass tatsächlich so, wie wir das mit Schwester Sachs heute gemacht haben, die haben wir in die Erde gelegt und dann auf den Sarg die Erde drauf gemacht. Und jetzt weiß jeder, was biologisch passiert. In 30 Jahren, wenn man dann das aushebt, dieses Grab, dann ist das alles Humus, das ist alles Erde geworden, alles verweslich, ist verwest, dieser Körper halt nicht weg. Aber das ist nicht schlimm, denn Schwester Sachs, wie gesagt, die ist jetzt in der Ewigkeit. Die hat das Unverwesliche angezogen. Und das wird hier schon gezeigt in dieser Geschichte von der Verklärung. Hier wird das Verwesliche vom Unverweslichen umfasst. Jesus noch in seinem menschlichen Körper, und das ist wichtig, dass es jetzt nicht nur ein Schein ist, aber kommt hier zusammen mit der anderen Dimension und deshalb wird er hier von dem Unverweslichen umhüllt umfasst. Das Zweite, eine andere Dimension, die Begegnung mit den Verstorbenen, mit den Entrückten, man müsste auch sagen mit dem Ewigen, mit dem Auferstandenen. Also hier kommt alles zusammen. In dieser Dimension, in dieser anderen Dimension, da ist auf einmal der Mose da und da ist der Elia da. Nicht von Mose, also er ist gestorben, aber keiner kannte sein Grab. Elia ist ja der, der entrückt worden ist halt nicht und die sind auf einmal da. Die sind jetzt auf einmal präsent. Die sind da. Und die reden mit Jesus. Das passiert in der anderen Dimension. Ich werde immer wieder von Leuten gefragt, ja, wie wird es denn werden bei der Auferstehung? Werden wir denn unsere Lieben wiedererkennen? Wie ist das mit meiner Tochter, die gestorben ist? Wie ist das denn mit meinem Ehemann? Werde ich den denn wiedersehen? So. Und ich sage, so viel sagt die Bibel nicht darüber. Sie sagt, wir werden eine Leibidentität haben. Aber wenn ich jetzt das zugrunde lege, dass hier auch ein Mose und ein Elia, auch wenn unsere Lieben nicht, ich sag mal, den heilsgeschichtlichen Stellenwert wie Mose und Elia haben, wenn ich aber weiß, dass in der anderen Dimension die einen anderen Körper bekommen haben und die zu erkennen sind, und zwar in ihrer Identität, dann leite ich daraus ab, dass genau das eben auch bei uns sein wird, dass wir uns erkennen werden. Auch, dass wir eines Tages, wenn wir in die Ewigkeit kommen und unsere Ehepartner, unsere Kinder oder Eltern halt, die auch im Herrn gestorben sind, dass wir sie eben auch ihnen begegnen werden. Wirklich auch im himmlischen Jerusalem, dass wir dann wieder zusammen sein werden. Wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie jetzt Elia und wie Mose da aufgetreten sind. Das wird auch nicht weiter gesagt. Also ob die ähnlich geglänzt haben wie Jesus, wie das nun war. Aber es ist klar, dass diese beiden eben aufgetreten sind. Es ist da zu einer Begegnung mit Verstorbenen, mit Entrückten, was ja eigentlich gar nicht möglich ist halt, nicht? Mose zu dem Zeitpunkt da 1400 Jahre tot halt, Elia da auch dann schon 800 Jahre entrückt halt. Also, aber wir kennen sie wieder halt. Und das ist, wie gesagt, das würde ich auch ableitend eben aus dieser Bibelstelle, also dieser wichtigen Bibelstelle, sagen, einfach von dem, was wir hier sehen dürfen, dieser anderen Dimension, weil die beiden zu erkennen sind. Deshalb denke ich eben auch, dass unsere Lieben, die wir dann eines Tages treffen, auch von uns erkannt werden. Ein drittes, eine ganz tolle Stelle in der Bibel, hier für mich also, dass Petrus versteht, dass das hier einfach nur Spitzenklasse ist halt, nicht? Also er sagt das hier, Rabbi, hier ist es gut für uns zu sein, wir wollen dir drei Hütten bauen, dir eine Mose, eine Elia, eine halt, nicht? Also der will nicht mehr runter vom Berg, also der hat sofort verstanden, das hier ist nicht topbar. Das ist auch klar, wenn man sich deutlich macht, was hier passiert ist. Hier bricht die Ewigkeit rein und er sagt, hier will ich nicht mehr weg. Hier wollen wir nicht mehr wegbleiben. Was interessiert mich? Er war ja verheiratet. Er hat ja, wir wissen ja, Schwiegermutter gehabt, die Jesus heil gemacht hat. Nämlich, der hat Freundin, Jünger, sein Bruder ist da, interessiert ihn alles nichts mehr halt nicht. Da will er nicht mehr weg. Hier will er bleiben halt nicht. Also das Festhalten wollen dieses Augenblickes halt. Und so ist das ja, wenn man was ganz Tolles erlebt halt nicht, dass man so den Wunsch hat, auch das natürlich gerne festzuhalten. Auch in dieser Welt, der aber alles vergänglich ist. Huntemann, Sie wissen ja, die Älteren hier unserer Gemeinde wissen, wie Huntemann gesprochen hat, nicht? Und der hat mal zu mir so gesagt, zu unserem Mittag gegessen hat, Herr Latzel, einem jungen Mann, der eine schöne Frau in Arm hält, nicht, dem kann man nichts von der Ewigkeit erzählen, der will ja nur das, nicht? Das war so sein Thema, kann man nichts erzählen, der will nur diese Frau, also diesen Augenblick festhalten, der ist so voll des Glücks, da kommt man mit dem Evangelium nicht ran. Und so Augenblicke gibt es wirklich in unserem Leben, wo man sagt, wir haben vermeintlich nicht hier so das Glück gefunden, nicht? Also wenn man dann, wenn eine Frau endlich Mutter wird, halt nach langer Jahren warten oder wenn man gesagt den Partner fürs Leben gefunden hat, nicht, oder wenn irgendwas, man hat so einen Moment nicht und doch ist das alles flüchtig, das ist alles nichtig, nur so, wir können hier nichts festhalten und auch das, was Petrus hier festhalten will, gelingt in dieser Welt nicht, nicht, das ist sofort wieder vorbei, nicht, das ist auch ein Bild für das, das Glück dieser Welt können wir nicht festhalten, das zerrinnt, das ist eine kurze Zeit und dann ist es weg, aber und jetzt kommt wirklich das ganz Tolle, deshalb sage ich, das ist so eine wunderbare Geschichte, wenn wir die Augen zumachen, wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann halten wir genau das fest, was das Nicht-Toppbare ist. Also das ist ja auch so ein Standardsatz meiner Theologie. Ich sage sehr häufig auf Beerdigungen, ich sage, das habe ich auch am Dienstag gesagt, gestern bei Schwester Sachs halt nicht, selbst wenn die zurück könnte, würde die nicht mehr zurück wollen. Solange wir hier sind, wollen wir ja möglichst lange mit unseren Lieben und man versucht ja auch alles, solange es gesund ist. Aber bitte, bitte glaubt mir das, wenn ihr eines Tages in diese Dimension eingetreten seid, also dann wollt ihr alles nur nicht mehr zurück. Also der Bruder Steher hat mir mal eine lustige Geschichte erzählt, die zwar nicht biblisch ist, aber die das zum Ausdruck bringt. Er sagt, als Herodes vor den Allmächtigen tritt, würden kleine Kinder zu ihm laufen und die würden sagen, danke Herodes, danke, dass du in Bethlehem den Kindermord angeordnet hast halt, nicht? Und zwar die Kinder, die eben umgebracht worden sind und die, weil ja kleine Kinder, wenn sie sterben, sofort in der Ewigkeit sind halt, nicht? Sich bedanken, dass sie nicht noch leben mussten in dieser buckligen Welt, sondern dass sie sofort ganz schnell da waren und dass ihnen diese 40, 50, 70 Jahre hier auf Erden erspart werden. Nochmal, das ist nur eine Tradition, da hat er aus Russland mitgebracht, diese russische Tradition. Aber das, was dahinter steckt, ist die Wahrheit. Zu sagen, Sterben ist unser Gewinn. Das hier ist nur vergänglich, kurze Zeit. Das, was es gilt festzuhalten, ist die andere Dimension, das, was Petrus hier ausdrückt. Und das werden wir dann nicht nur festhalten, sondern das wird dann ewig unsere Existenz sein. Das ist eben das, was hier ein Stück weit aufleuchtet und das, wer es geschmeckt hat, einfach nicht mehr loslassen will, darauf dürfen wir uns freuen. Das, was Petrus zu dem Zeitpunkt nicht vergönnt ist, darf er jetzt aber natürlich in der Ewigkeit schon erleben, dass er eben ewiges Leben beim Heiland Jesus Christus hat und dass er dort in dieser Dimension ist. Ein viertes aus dieser Geschichte, ein Blick in eine andere Dimension, das den menschlichen Verstand übersteigende. Also es wird hier deutlich, dass bei all dem, was die schon annehmen können an Offenbarung, aber dass das trotzdem nur ein Bruchteil dessen ist, was tatsächlich passieren wird. Halt, nicht? Also die Petrus versteht, das ist alles ganz wunderbar. Und dann heißt es aber im Anschluss, er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren ganz verstört. Nicht? Die haben das nicht geschnallt. Das ist nicht zu verstehen. Der irdische Mensch, wir hier, können Gott nicht fassen und können diese andere Dimension, können das himmlische Jerusalem nicht fassen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, das ist nur ein ganz kleines, was wir bekommen, was wir eben hören, aber wir können es nicht fassen. Das ist so für uns. Das ist viel, 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 viel größer und toller, als wir uns das vorstellen können. Es übersteigt den menschlichen Verstand. Und auch wenn wir uns annähern wollen an diese Dinge halt, nicht? Wir haben ja so das Bedürfnis als Menschen, wir wollen ja immer alles gerne im Vorhinein wissen, wie denn alles wird und am besten alle Informationen. Es gibt Informationen über das Zukünftige, über diese andere Dimension. Aber es ist eben auch nur bruchstückhaft. Es ist wunderbar und es ist wirklich toll, was wir daraus nehmen können. Aber es ist immer noch bei weitem viel größer und nicht für uns fassbar mit dem, was uns in dieser Welt, in dieser vergänglichen dreidimensionalen Welt gegeben ist. Dieser Blick, der uns geschenkt ist, ist wunderbar und trotzdem ist das, was wir auch nur ausschnittsweise sehen, etwas, was in Wirklichkeit viel, 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 viel größer ist als das, was tatsächlich ist. Und eine andere Dimension, das kommt das ganz Entscheidende, die Anweisung. Leider ist das jetzt nicht fett gedruckt, alles ist fett gedruckt, das hat der Computer nicht übernommen, das sollte eigentlich andersrum sein, das Fette sollte normal sein. Dieses Wort, was aus der Wolke von Gott kommt, zu den Jüngern, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Also ein Wort Gottes, Gott hat viele Worte gesagt, die ganze Bibel ist voll von Worten Gottes und hat Menschen gebraucht halt nicht, die entweder hat er sie direkt begabt halt, wie die Propheten, die dann gegangen sind und hat eins zu eins das Wort Gottes weitergegeben. Er hat Schreiber der Bibel, ob ein Markus, ein Johannes, ein Lukas inspiriert, dass sie die Dinge sagen, aber kaum eine Stelle ist stärker direkter von Gott als dieses Wort hier, was uns aus der anderen Dimension entgegenkommt halt nicht. In Bezug auf Jesus, das ist das, was Gott eben sagt, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Da haben wir darüber gesprochen, die Vater-Sohn-Beziehung heißt, damit ist es Gott selber eben, das ist der König spricht über seinen Sohn halt und sagt, damit ist er selber Gott. Den sollt ihr hören, das, was er sagt halt, das Hören heißt nicht nur, dass wir es akustisch wahrnehmen, dem sollt ihr gehorchen halt nicht. Das ist die Stimme, die aus der anderen Dimension rüberklingt. Und nicht nur für Petrus, für Johannes und Jakobus, sondern das ist auch die Stimme, die zu uns aus der anderen Dimension rüberkommt. Wo Gott uns ganz klar sagt, in diesem Wunderbaren, was aus der anderen Dimension kommt, was aus dem Jenseitigen kommt, dass Gott hier die Berührung hat und sagt, auf den sollt ihr hören, Jesus sollt ihr hören. Und mit Jesus haben wir die Verbindung eben in diese andere Welt hinein. Jesus ist der Weg zum Vater. Und wenn wir Jesus hören, wenn wir ihn haben, dann eben sind wir beim Vater. Dazu ist es notwendig, dass wir auf ihn hören und dass wir ihm gehorchen. Das ist die Anweisung hier. Auf ihn sollt ihr hören, nicht mehr oder weniger ganz kurz nicht. Auf ihn sollt ihr hören, ihm sollt ihr gehorchen halt. Und das ist die Anweisung für Petrus, für Johannes und Jakobus. Das sind so fünf Punkte, die wir gewinnen dürfen, wenn wir diesen Blick in die andere Dimension warten. Erstens, das Verwesliche wird vom Unverweslichen umfasst. Zweitens, hier schenkt Gott eine Begegnung mit den Verstorbenen, mit den Entrückten. Drittens, Menschen wollen diesen Augenblick, dieses Wunderbare festhalten. Drittens, das, was wir da sehen, übersteigt den menschlichen Verstand. Und fünftens, es gibt eine Anweisung aus dieser anderen Dimension, dass wir auf Jesus Christus, den geliebten Sohn Gottes, hören sollen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ihr lieber Herr Halland, danke, dass du uns diesen Blick in diese andere Dimension hier schenkst, in diesem Text. Danke, dass wir Dinge sehen dürfen, die uns eines Tages erwarten. Und Herr, wir dürfen uns freuen auf das, was kommt. Danke, dass du Perspektive für uns geschaffen hast, über diese verwesliche und vergehende Dimension hinaus. Lobpreis und Ehre dir dafür. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt weiter bei uns bist in dieser Bibelstunde, dass du uns segnest, behütest und führst durch dein heiliges und lebendiges Wort. Schenk es immer wieder, dass wir auf dich hören und dir gehorchen. Amen. Wir wollen singen zusammen das Lied 94, Jesus meines Lebens leben. Und wir wollen singen die Strophen 1 bis 3 und 8, also 4 insgesamt. 1 bis 3 und 8, Lied 94, Jesus meines Lebens leben. Thema heute das Wunder Leiden, da kommen wir gleich noch zu, das ist eine Leidensankündigung. Ich möchte vorweg etwas sagen zum Thema Menschensohn, wir haben das gerade auch gesungen, einfach mal vom Leiden Jesu Christi, dass er wirklich als wahrer Gott trotzdem als wahrer Mensch gelitten hat. Und das drückt sich in keinem anderen Begriff der Bibel, in keinem anderen Titel, den Jesus trägt, so sehr aus wie eben in dem Wort des Menschensohns. In der Bibel gibt es ganz viele Namen für Jesus. Also einmal Jesus. Jesus, das wissen wir, dieses Wort Jeschua heißt Jahwe rettet. Jahwe rettet. Damit ist der Name Programm. Gott, es ist ganz wichtig, dass Jesus diesen Namen trägt, dass das Programm Jahwe rettet. Christus, das ist Messias, das heißt der Gesalbte. Der Gesalbte, das ist der Anspruch auf den König. Nicht in Israel wurden die Könige gesalbt, halt. Der Messias, der Gesalbte. Der Herr, auch das ein ganz wichtiger Titel. Jesus Christus ist der Herr. Wenn wir im Alten Testament lesen, da wird Gott immer als der Herr bezeichnet, der Herr. Der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, wird das immer übersetzt, da wo Yahweh steht, der Herr. Und wenn Jesus Christus der Herr ist, nicht, dann können wir überall im Alten Testament auch mitlesen, Jesus, 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 wo der Herr ist. Das ist damit gemeint. Jesus ist der Herr, weil er ja Gott ist. Er ist der König. Auch das ist klar, Gott ist der König, Jesus ist der König. Das nochmal in besonderer Weise auch Passionsgeschehen halt nicht, wenn dann auch über dem Kreuz steht halt nicht König der Juden, nicht König der Juden. Er ist aber auch der Knecht Gottes, nicht der Knecht Gottes. Er ist das Lamm Gottes, auch das eine Bezeichnung, die auch in vielen Bereichen auch in Kirchen Einzug gefunden hat, wenn Jesus immer wieder als Lamm dargestellt wird. Er ist der Sohn Davids. Er ist der Logos, das Wort, nicht? Am Anfang war das Wort, nicht? Diese Besonderheit, nicht? Dass also ganz viele, also man kann ganze Bücher reinschreiben über die Bedeutung der Namen Jesu, was das alles auch, und kann davon die gesamte Theologie entfalten. Immanuel, dieses Wort, Gott mit uns halt. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda und eben, es gibt noch andere Namen, aber eben dieser besondere Name des Menschensohnes. Und diesem Wort Menschensohn wollen wir uns zuwenden, weil er im Markus-Evangelium sehr häufig verwandt wird, wie auch in den anderen Evangelien, den Synoptikern. Ich glaube, insgesamt 84 Mal finden wir diesen Titel in allen vier Evangelien. Der Menschensohn-Titel ist jetzt nicht originär im Neuen Testament, sondern taucht auch schon im Alten Testament auf, wird immer wieder benannt, wie zum Beispiel auch Immanuel und wie andere Dinge halt. Und dieser Titel wird häufig auch normal nur als für Menschen bezeichnet, aber wenn man das dann ableitet und heute versteht aus der Sicht Jesu Christi, dann weiß man, dass es gilt für die, die zum Menschensohn gehören, also die mit ihm zusammen sind. Also beispielsweise Psalm 36, Vers 8, wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder, eigentlich die da Menschensöhne halt, unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Aber eben auch, dass ganz klar auf Jesus geweissagt wird im Alten Testament mit diesem Menschensohn-Titel. Also in Daniel 12, einer Vision, heißt es, Daniel 7, Vers 12, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. Also Daniel darf hier etwas sehen, eben vom Menschensohn, so benennt er ihn auch in dieser Vision halt, das ist natürlich Jesus Christus, der hier schon im Alten Testament bezeugt wird halt. Also da schon sehr früh einfach auch im Alten Testament in dieser Menschensohn-Titel. In den Evangelien ist es nun so, dass Jesus diesen Titel Menschensohn grundsätzlich nur als Selbstbezeichnung verwendet hat. Es ist nirgendwo so, dass jetzt ein Jünger kommt oder ein Pharisäer kommt, ein Schriftgelehrter, die ihn anspricht und würde sagen halt Menschensohn, die kommen dann sagen Rabbi oder sowas halt nicht. Menschensohn wird niemals von anderen gebraucht, sondern in den Evangelien grundsätzlich nur so und eben auch bei Markus als Selbstbezeichnung, dass Jesus eben über sich selber spricht. Der Menschensohn wird, das ist ganz wichtig, er sagt nicht oder häufig nicht, ich werde dies und das, sondern der Menschensohn, er spricht immer so ein Stück weit so in dieser dritten Person Singular. Man kann bei diesen Menschensohn-Worten in den Evangelien und eben auch hier Markus-Evangelium so drei Gruppen ausmachen, denen man die einzelnen Worte zuordnen kann. Das eine ist, dass die Menschensohn-Worte die Gegenwart, also in der Gegenwartsform von Jesus gebraucht werden. Also wenn er über sich selber spricht, eben zu sagen, ich bin jetzt hier, ich tue etwas halt, dass er das beschreibt, eben, dass er von sich als Menschensohn spricht. Also bei der gelähmten Heilung, die wir auch schon betrachtet hatten, Markus 2, da sagt er, als er sagt halt nicht, deine Sünden sind dir vergeben halten und die das nicht glauben oder innerlich zweifeln, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, Jesus von ihm selber als Menschensohn beschrieben wird. Eine zweite Gruppe von Worten umschreibt das Leiden des Menschensohnes. Dem werden wir uns gleich noch näher zuwenden halt, dass wenn es um Fragen des Leides geht, er das immer wieder sagt, nicht ich, Jesus Christus von Nazareth, sondern er sagt immer wieder halt, der Menschensohn muss. Also Markus 8, 31, die erste Leidensankündigung, er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Also das Leiden, wenn er davon spricht, immer im Zusammenhang oder sehr häufig dann auch mit dem Menschensohn-Titel. Und ein drittes ähnlich wie diese Daniel-Vision, wenn er vom Kommen spricht, von seinem Wiederkommen, dann eben auch in der Beziehung zum Menschensohn. Markus 8, 38 heißt es dann, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt und unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Also es ist nicht nur bezogen auf die Zeit, als Jesus gerade gewirkt hat, nicht nur auf die Zeit seines Leidens, als er zum Kreuz ging, sondern der Menschensohn auch in Bezug auf den wiederkommenden Christus, den wir erwarten. Es kommt der Menschensohn wieder, also das können wir genau sagen. Es kommt Jesus Christus wieder, es kommt der Herr aller Herrscher wieder, aber es kommt eben auch der Menschensohn wieder. Und dieses Kommen des Menschensohnes halt, das wird eben auch gerade hier immer wieder dann angegriffen, übrigens auch später in der Offenbarung halt ausgeführt, wenn vom Menschensohn dort die Rede ist. Leute haben immer gefragt, was heißt denn das eigentlich Menschensohn? So die anderen Titel, die kann man ja zuordnen. Herr, das ist klar, König, das ist klar, Löwe aus dem Stamm Jude, das kann man sich alles ein Stück weit erklären. Aber Menschensohn, das heißt auch im Griechischen so halt nicht, was muss man denn darunter verstehen halt nicht? Wie ist es dann jetzt halt nicht? Was ist denn damit genau gemeint? Und das ist ein Stück weit offen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das füllen kann. Also zum einen kann man sagen, wenn man Menschensohn sagt, in Jesus ist der wahre Mensch. Der wahre Mensch. Nicht? Also Sohn des Menschen. Ich will so sagen, halt mich, so nach dem Wort, also du bist Sohn eines begabten Fußballers. Also wenn ich Fußball spiele, sagt Mensch, da merkt man hier, was in dir drinsteckt. Du bist so, wie es sein soll. Der Sohn des Menschen, so soll eigentlich der Mensch sein. Und das ist ja tatsächlich auch das, was wir sehen halt. So wie Jesus gelebt hat, so soll der wahre Mensch leben. Das ist der einzige Mensch, der sündlos gelebt hat. Werden wir nie schaffen, aber er ist uns Vorbild in dem, was er macht. Also das kann man in diesem Begriff Menschensohn finden. Eine andere Deutungsmöglichkeit, das ist das zum Beispiel, wie das Judentum den Begriff Menschensohn versteht, das ist, dass das Judentum den Begriff Menschensohn gleichsetzt mit dem Begriff Messias. Also die Juden haben ja nur das Alte Testament, nur die 39 Schriften des Alten Testamentes als ihre heilige Schrift, als Bibel halt. Und dort setzen ganz viele Rabbiner eben den Begriff Menschensohn mit dem des Messias gleich. Das ist auch eine Möglichkeit und die ist ganz wichtig. Auch das findet sich hier wieder. Wir werden das gleich sehen, wenn ich nochmal so einen Textausschnitt betrachte, wo das zusammenfällt, wo direkt klar wird halt auf den Messias-Begriff halt, kommt der Menschensohnsbegriff. Ein anderes, etwas weiter gefasst, das ist ein theologischer Begriff, den man auch machen kann, der Menschensohn als Hoffnungsbegriff, weil man, und jetzt das wird ein bisschen schwieriger, weil man in seinem Sohn weiterlebt. Also Menschensohn, Jesus ist der Sohn der Menschen. In der damaligen Vorstellung der Juden, die zum Teil keine Hoffnung auf die Auferstehung hatten, war eines für sie wichtig. Unsere Zukunft liegt in den Kindern, liegt in meinem Sohn und nicht in den Töchtern, wirklich in meinem Sohn. Meine Zukunft ist in meinem Sohn und in seinen Söhnen. Da ist die Zukunft halt nicht. Schlimm war es nicht für einen Juden der damaligen Zeit zu sterben. Schlimm war es für ihn zu sterben, ohne Söhne zu haben. Und man tat alles dann dafür, also wenn einer da noch eine Ehefrau hatte und der ließ die, dann wurde gesagt, und die Brüder müssen jetzt ran, die müssen dem Nachkommen schaffen halt nicht und die müssen mit der Ehefrau schlafen, die müsste auch genommen werden. Und wenn die dann ein Kind kriegt, dann gelten die, auch wenn er schon 10 Jahre tot ist, als Söhne von ihm. Das ist so die Vorstellung, die dahinter ist, weil wir leben weiter in unseren Kindern halt. Nicht? Wir haben, ich sage das jetzt mal übertragen, Zukunft in unseren Kindern, der Menschensohn. Aber wenn Jesus der Menschensohn ist, der Sohn des Menschen und nicht nur der Juden, sondern aller Menschen, dann ist er unsere Zukunft. In ihm leben wir weiter. Wir leben nicht weiter in unseren Kindern, auch wenn wir 8 Kinder haben und was weiß ich, 20 Enkel, dann haben wir uns biologisch fortgepflanzt. Das Weiterleben ist tatsächlich in dem Sohn Gottes möglich, der sich für uns zum Menschensohn, weil er sich ja für uns hingegeben hat, auch gemacht hat. Das ist ein bisschen schwierig, also das jetzt darzustellen, aber es ist in der Theologie, auch in der gläubigen Theologie, eine weit gebrauchte Begrifflichkeit, also darin so einen Hoffnungsbegriff zu sehen. Und wenn wir wissen, Jesus ist unsere Zukunft halt, dann können wir das auch so übertragen auf uns sehen halt. Nicht? Also zu sagen, ich bin der Menschensohn, also ich bin eure Zukunft, ich bin eure Hoffnung, ich bin das, wo ihr wirklich alles reinsetzen könnt und sollt halt. Das, wie gesagt, mögliche Deutung dieses Begriffes Menschensohn, da kann man eine eigene Predigt drüber machen halt, also das auszudeuten, was dieser Menschensohn-Begriff ist. Er wird in der Bibel nicht weiter erklärt, sondern wird also in unterschiedlichen Richtungen von Jesus selber gebraucht, taucht auch schon im Alten Testament auf und man kann ihn unterschiedlich füllen. Und ich möchte zu diesem Menschensohn Begriff nochmal eine Textpassage aufgreifen, Markus 8, 27 bis 28. Und zwar ist das der Zentraltext für den Menschensohn Begriff, aber auch Zentraltext des Markus-Evangeliums. Wir befinden uns hier in der Mitte des Evangeliums. Wir wissen, das Markus-Evangelium hat 16 Kapitel. Und hier sind wir genau mittendrin. Hier ist genau die Mitte dessen halt, wo das Markus-Evangelium ist. Direkt im Anschluss kommt dann die Verklärung. Auch das ist ja auch von der Teilung her die Mitte halt. Also sind wir ganz mittendrin im Evangelium halt. Und da ist zunächst einmal, also ich lese diese ganzen Dinge jetzt nicht komplett durch, sondern ich lese erst den ersten Teil, den zweiten und dann den dritten Teil, weil sich hier deutlich macht, wer der Menschensohn ist, welchen Weg er geht und was für seinen Nachfolgern verlangt ist. Lese Markus 8, 27 bis 30 zunächst einmal. Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Übrigens ist auch ganz wichtig, jetzt bei dieser Wanderung, Jesus wandert durch Galiläa und jetzt ist der äußerste nördliche Punkt erreicht, Caesarea Philippi. Ab dann geht es wieder runter in den Süden nach Jerusalem, da geht die Wanderung in eine andere Richtung. Das ist der äußerste Punkt, also auch nicht nur Mitte des Evangeliums, hier ist auch die Mitte der Wanderung. Bis hierhin war es jetzt in Galiläa und den Gebieten bis in äußersten nördlichen Punkten, jetzt geht es nur nach südlicher halt nicht. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten ihm, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, einige sagen, du seist Elia, andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er gebot ihnen, dass sie niemandem davon sagen sollten. Der Menschensohn, und das kommt gleich im nächsten Vers, Vers 31, den wir gleich lesen, ist klar, das ist hier ein Menschensohn, er ist der Messias. Jesus ist der Messias. Das ist erstmalig jetzt hier im Evangelium ausgesprochen von Petrus. Er ist der Messias, er ist der Christus. Und dann ist der Weg nach Jerusalem offen. Das ist das Entscheidende. Das ist eine ganz starke Stelle von der Theologie her zu sagen, diese Erkenntnis, Jesus, du bist der Gesalbte. Das heißt nichts anderes zu sagen, Jesus, du bist der König. Du bist der Herr aller Herren. Du bist der von Gott Gesandte halt. Das hat Petrus in diesem Moment erkannt halt nicht. Das ist in diesem Moment passiert halt. Eine ganz wichtige Stelle, dieses Christusbezeugnis halt. Die Offenbarung, dass der Menschensohn der Christus ist. Das, was ich Ihnen immer auch sagte, so wie auch im Jüdischen das verstanden worden ist und auch bis heute verstanden worden ist halt nicht. Der Menschensohn ist niemand anders als der Messias. Das wird jetzt deutlich hier, das schlägt hier zusammen. Und Jesus sagt eben, ich bin der Menschensohn und sagt eben auch, was der Menschensohn wird. Aber das ist eben die Offenbarung des Menschensohnes. Er ist der Messias. Das Zweite, was über den Menschensohn deutlich wird, sein Weg. Und er fing an, das ist jetzt ab Vers 31, das schließt wie gesagt unmittelbar an das Vorherige an, und er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden, nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Also die wissen ja, er ist der Menschensohn, diese Gleichsetzung ist halt also klar, Messias ist gleich Menschensohn. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Die Erwartung an den Christus, an den Menschen, sondern an den Messias, war die der Aufrichtung des Königtums auf Erden, so wie das bei David war, im Königreich bis nach Damaskus, bis an die Grenzen Ägyptens ran. Unglaubliche Macht, wir sind wieder in alter Stärke da, es ist alles wieder da. Und jetzt sagt eben Jesus ganz was anderes, dass der Weg, den der Messias gehen muss, dass er der Weg des Leidens ist. Das ist der Weg des Leidens, es ist nicht des Triumphes, sondern des Leides. Dieses Motiv wird deutlich beim Einzug in Jerusalem, nicht? Da jubeln auch alle noch, sagen, wunderbar, nicht? Da kommt er halt, Halleluja, Hosianna, singen sie alle halt nicht. Man denkt, der neue König kommt, nicht? Reitet auch auf einem Füllen ein. Das ist der Weg der Königskrönigung. Die passiert auch die Königskrönung am Kreuz, aber mit der Dornenkrone. Und da steht es drüber halt, nicht? Der König kommt ganz anders in diese Welt, als man sich es gedacht hat. Ich hätte mal gesagt, der Witz der Treppengeschichte, nicht der Weltgeschichte, der Heilsgeschichte ist der. Der König der Welt ist beim ersten Mal ganz, ganz anders gekommen, als sie sich vorgestellt haben. Eben nicht als der, wer weiß wie Herrscher, so, und, sondern als derjenige, der sich in den Tod gegeben hat, der gelitten hat. Wenn er das zweite Mal kommt, das sage ich auch immer deutlich, dann kommt er auch ganz anders, als die ganzen Westentaschen-Theologen sich das vorstellen. Da kommt er nicht als der Liebe gegenüber, dem ich mal erklären kann, warum gewisse Dinge in meinem Leben nicht gelaufen sind und warum meine Theologie anders war. Dann kommt er als absoluter Herrscher, aber nicht so ein bisschen nach Jerusalem am Esel einrein, sondern der alles zerschlägt, was hier ist, nicht die ganze Welt auflöst halt nicht und nur diejenigen mit sich nimmt, nicht die zu ihm gehören halt. Aber zu dem Zeitpunkt damals, das, was ich eben gesagt habe, kommt ja erst noch. Zu dem Zeitpunkt damals ist es so, dass der Menschensohnweg halt ins Leid geht, nicht in die Herrlichkeit, nicht in irgendein irdisches Königtum, was aufgerichtet wird. Und dann kommt es zu dem Menschensohn-Nachfolger, das für sie gesagt wird, das ist dann die Verse 34 bis 38. Er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Das ist wieder das zweite Kommen des Menschensohnes, wenn er wiederkommen wird. Aber wichtig für die Zeit, für uns jetzt gegeben ist, wenn wir dem Menschensohn nachfolgen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Christen sind, dann gehen wir ins Leid. Dann müssen wir das Kreuz auf uns nehmen. Und das ist ganz wichtig. Es gibt so viel falsche Lehre über christliches Leben, wie das funktioniert. Wir werden ja am 11. Juni hier den großen Bekenntnistag haben. Ulrich Pazani wird kommen, Ulrich Rüß wird kommen und Thorsten Prill. Die werden dann über Solus Christus, Sola Scriptura und übrigens über falsches Evangelium reden. Und falsches Evangelium ist eben das Evangelium, das sagt, ja, wenn du Jesus hast nicht, und dann läuft ja alles wie geschmiert im Leben halt nicht. Mehr Geld, mehr Glück in der Liebe halt und weiß der Kuckuck alles was. Das ist es nicht. Nachfolge bedeutet, wenn sie ernst genommen wird, Leidensnachfolge. Das ist wie im Krieg, wenn du sagst, ich bin im Krieg Soldat und sagst, ich will an die Front, ich will ein richtiger Soldat sein, nicht so ein Etappenhengst, der dann, was weiß ich, 50 Kilometer von der Front irgendwo im Warmen sitzt halt, nicht, und Tee trinkt, sondern sagt, ich will richtig kämpfen, nicht? Zu sagen, wenn ich dann an die vorderste Front, dann fliegen mir die Kugeln in die Ohren und je näher ich am Feind dran bin, nicht, desto intensiver wird es für mich und desto unangenehmer wird es sein. Und genauso ist es bei der Nachfolge Jesu Christi. Je ernster du die nimmst, je klarer du Evangelium verkündigst, desto näher bist du am Feind dran. Desto mehr stehst du auch vor dem Widersacher in dieser Welt. Und desto mehr fliegen dir die Brocken um die Ohren. Ja? Mit jemandem, der schön hinten in der Etappe sitzt, schön Theologie studiert hat und eine Gemeinde zu leiten hat, aber sagt, das interessiert mich, Mission und Evangelisation. Wir machen nur hier auch schöne Kirchenmusik halt nicht. Und wir sprechen vom Gutmenschtum. Da hat der Widersacher keine Probleme mit. Den lässt er schön in Ruhe. Gehst du einen klaren Weg? Nochmal, fliegen dir die Brocken um die Ohren. Und ich kann das jedem nur sagen, Leute, Kreuz auf sich nehmen. Könnt ihr alle feststellen, die Wahrheit dieser Worte. Ihr müsst nur missionarisch die Handbremse lösen, evangelistisch ein bisschen tätiger werden halt. Dann merkt ihr sofort, wie Dinge passieren in eurem Leben. Und sagt, wo kommt denn das her? Das hat zu tun mit der Realität, dass der Widersacher wirklich da vor uns steht halt, nicht? Aber das ist das, was gesagt wird. Wenn wir dem Menschen so nachfolgen, dann müssen wir seinen Weg gehen. Und der hat eben auch mit dem Widersacher zu tun, mit den Anrechten, die er den Menschen hat. Und deshalb musste er aufs Kreuz von Golgatha, das wurde verspottet halt nicht. Das ist so, so ist Jesus gegangen, so ist der Menschensohn gegangen und das wird auch von seinen Nachfolgern verlangt. Und dass sein Weg ins Leiden geht, und jetzt kommen wir zu den drei Texten, die ich heute mitgebracht habe. Die drei Texte aus Kapitel 8, Kapitel 9 und Kapitel 10, zwei haben wir eben schon gerade gelesen halt. Das sind die sogenannten drei Leidensankündigungen Jesu halt. An drei Stellen, jeweils in den synoptischen Evangelien gleich überliefert halt, kündigt Jesus an, dass er leiden muss, dass der Menschensohn leiden wird, dass es eben nicht so sein wird, wie sich viele vorstellen, es soll nur Herrlichkeit werden halt, sondern es geht um Leiden. Das sind ganz unterschiedliche Texte, ich habe die alle drei mitgebracht und habe uns dann gleich im Anschluss so ein paar Splitter aus diesen Leidensankündigungen mitgebracht, was wir, denke ich, lernen und sehen können daran. Die erste Leidensankündigung Jesu steht in Markus 8, wir haben sie eben schon gehört. Sie ist unmittelbar darauf, als Petrus eben bekannt hat, dass er der Messias ist. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Die zweite Leidensankündigung in Markus 9, Vers 30 bis 32. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen, und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach drei Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und die dritte Leidensankündigung in Markus 10, die Verse 32 bis 34. Sie waren aber auf dem Weg hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich, die ihm aber nachfolgen, fürchteten sich. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird überantwortet werden den Hohepriestern und Schriftgelehrten. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Sie werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Dass diese 3 Leidensankündigungen Jesu immer eben in diesem Terminologie des Menschensohns, wovon sich spricht. Und ich habe uns aus diesen 3 Texten, die inhaltlich ganz eng zusammengehören eben, 8 exegetische Splitter mitgebracht. Also da steckt ganz viel drin in diesen Texten und schön, dass wir jetzt auch in der Passionszeit die bedenken dürfen, weil das ja genau in die Passionszeit hineinpasst. Ich möchte uns 8 exegetische Splitter aus diesen Leidensankündigungen Jesu mitbringen. Das erste, der Anfang der Lehre. Heißt es hier in der ersten Leidensankündigung und er fing an, sie zu lehren. Und da ist für mich ganz viel Wahrheit drin in diesem Begriff, im Anfang der Lehre darüber zu sprechen, dass Jesus leiden muss und dass Nachfolge leiden muss. Das Leiden ist der zentrale Inhalt unseres christlichen Lebens und unserer christlichen Lehre. Ja, auch Auferstehung und Herrlichkeit, das ist das, was kommt. Aber für die Zeit hier ist tatsächlich Leiden Zentralinhalt. Deshalb ist das Zeichen der Christen auch das Kreuz. Das Kreuz ist nicht der Halleluja-Schrei, sondern es ist das Fluchholz, es ist ein Leidenszeichen. Und das Zentrale, was geschehen ist, als der Vorhang im Tempel zerreißt, ist, als Jesus am Kreuz stirbt. Das ist der wichtigste Moment. Also wenn es nach mir ginge, nach mir geht es aber nicht, würde die Menschheitsgeschichte nicht datiert nach Christi Geburt. Die ist auch wichtig, gar keine Frage. Wichtiger ist Karfreitag, als der Heiland stirbt am Kreuz, als er die Sünde der Welt getragen hat und für uns endlich wieder Tor offen ist zur Ewigkeit hat. Das ist ganz wichtig, als Anfang der Lehre den Menschen auch zu sagen. Man muss Leuten auch sagen, natürlich, Jesus Christus, wenn du mit dem gehst, der erfüllt Gebete halt nicht. Der schenkt dir ein sinnvolles Leben. Und er gibt dir auch Hoffnung, wenn du dunkle Tage hast. Er ist der gute Hirte. Das sind alles wichtige Inhalte, gar keine Frage. Aber das ist ein Problem unserer evangelischen Theologie in der heutigen Zeit, von dem Leiden, was Jesus getan hat und auch von dem Leiden, das uns abverlangt wird, nicht mehr gesprochen. Heute kommen viele Theologen hin und sagen, das ist eigentlich überflüssig gewesen. Die reden wirklich so ein Quatsch, Bischöfe, evangelisch, die erzählen davon halt nicht, das war ein Fehlweg. Kreuz brauchen wir gar nicht, nicht? So nach dem Motto, das als stellvertretende Sühnetod und Fürde, wir sind doch nicht schuldig, nicht alles, was wir machen, ist doch soweit in Ordnung, nicht? So die ethischen Lehren von Jesus nehmen wir gerne mit, aber das blenden wir bitte schön aus. Das Kreuz muss im Zentrum sein, ganz wichtig, wenn wir Abendmahl feiern, nicht im Sakrament, worum geht es? Ums Kreuz, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, hat er extra gesagt, denkt bloß dran, nicht? Also da sollt ihr euch dran erinnern, wenn ihr Abendmahl nicht, Christi Blut für uns vergossen, Christi Leib für uns gegeben halt. Ganz wichtig, da erinnern wir uns immer dran, weil das Zentrum ist, Anfang aller Lehre, darum geht es, Kreuz. Und ich kann nicht Christ werden, ohne verstanden zu haben, was am Kreuz passiert ist halt. Und das ist das Nächste eben, dass wir nicht nur verstehen müssen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dass das wichtig ist, dass er gelitten hat, dass er sich hingegeben hat, sondern auch, dass wir wissen für uns, auch wir müssen diesen Weg gehen. Wenn wir diesem Christus nachfolgen, müssen wir einen Leidensweg gehen. Das geht nicht ohne Nachfolge. Apostolische Existenz, christliche Existenz, nachfolgende Existenz ist leidende Existenz. Und wenn das nicht ist, nochmal, dann haben die Leute die Handbremse nicht losgemacht. Dann haben die ihre Aufgaben nicht wahrgenommen, die Gott ihnen zugedacht hat. Das ist tatsächlich so halt nicht. Das ist gar keine Frage. Das ist wie wenn du einen Marathon läufst, ich sage das mit einem blöden Beispiel aus dem Sport, wenn du sagst, ich will einen Marathon laufen und will den laufen unter 2 Stunden 10 Minuten. Es gibt nur ganz wenig Menschen, die das können. Aber die das können, die müssen in den absoluten Schmerzbereich gehen. Die haben manchmal, wenn man da so Berichte liest über so Marathonläufer, da tut alles weh, das kannst du nicht einfach so machen. Da schmerzen die Knie, sie müssen sich übergeben zum Teil auch. Da ist der Körper knitterkaputt und wenn die im Ziel ankommen halt nicht, das tut weh. Und genauso ist das mit Nachfolge Jesu Christi. Wenn du es richtig machen willst, tut's weh halt, nicht? Dann ist Nachfolger auch Leiden halt, nicht? Und solange das nicht ist, dann hat man schön gespart. Also so ein Elite-Läufer, so dann die 40 Kilometer in 4 Stunden läuft, nicht? Ja, da kann der schön unterhalten, da trinkt er eine Tasse Tee zwischendurch, ist gar kein Thema. Das ist ein anderes Marathonlaufen halt, nicht? Und so ist es auch mit uns Christen. Wir haben uns alle so, wir könnten eigentlich 2 Stunden, 10 Minuten, aber viele von uns haben sich so eingestellt, naja, 4 Stunden reichen auch. Und wenn wir nach 8 Stunden ankommen, ist ja auch vermeintlich noch in Ordnung. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn alles so schön ist im Leben. Ich sage das jetzt mal genau andersrum halt, ne? Also Anfang der Lehre, Leiden ist zentraler Inhalt christlicher Lehre, auch unserer Nachfolge. Ein zweites, der Menschensohn, auch dazu dem Begriff will ich nochmal was sagen, der überall auftaucht in diesen 3 Leidensankündigungen, der Menschensohn, ich habe eben schon ganz vieles über diesen Begriff gesagt. Wichtig an der Stelle ist mir noch, Jesus ist sowohl wahrer Mensch wie auch wahrer Gott. Das, was bei der Verklärung der Andacht, die ich zu Anfang gebracht habe, deutlich wurde, der wird da verhüllt und steht so in beiden Dimensionen. Er ist in dieser Welt, aber er ist auch von der jenseitigen Welt. Das ist das, was bei Jesus ganz, 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 ganz wichtig ist. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Als wahrer Mensch ist er ans Kreuz gegangen. Der war nicht irgendwie seiner göttlich, also was weiß ich, im Tarnanzug, so wie Superman, die können mir so oft im Bauch schlagen, wie sie wollen, tut mir nicht weh. Der hat gelitten wie jeder Mensch auch. Der wahre Mensch ist durch alles durchgegangen, durch die Versuchungen halt. Und noch wahrer Gott gleichzeitig. Der wahre Gott, der die Leiden als wahrer Mensch hat, schreit am Kreuz zu sich selber, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du das verstanden hast in der Theologie, dann bist du angekommen. Das sage ich immer wieder, das ist der Punkt, dass am Kreuz Gott stirbt. Ja, sind viele Leute so der Meinung, da Gott ist weit in der Ferne und da hat er seinen Sohn hingeschickt, wie der so genau im Verhältnis steht. Aber sie sind nicht bereit zu sagen, am Kreuz stirbt Gott. Aber das ist die Krux des Kreuzes. Am Kreuz stirbt Gott. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich da nicht den wahren Gott drin sehe und den wahren Menschen, dann verstehe ich das nicht. Deshalb haben wir übrigens 2 Kerzen am Abendmahlstisch. Nicht, weil das so besonders nett aussieht, sondern weil das immer wieder in den Laufe der Jahrhunderte in Frage gestellt worden ist. Nicht? Die wahre Menschheit Gottes und die wahre Gottheit Jesu, beides halt, nicht? Beides halt sagen. Wahrer Mensch und wahrer Gott, da sollen die beiden Kerzen dran erinnern. Wenn ihr im Gottesdienst seid und der Pastor Latz wieder langweilige Geschichten von der Yacht erzählt hat, dann guckt aufs Abendmahl, auf dem Abendmahlstisch. Da seht ihr die wesentlichen Dinge eures Glaubens, die Schrift, da seht ihr das Kreuz und die beiden Kerzen, die euch sagen, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Das ist ganz wichtig, die 2 Naturen Jesu Christi, ganz, ganz entscheidend. Drittens hier auch, Splitter aus dieser Leidensankündigung, die Reaktionen, die sagen ja nicht hier, das ist ja ganz nett zu erfahren, was mit dir los ist, sondern da kommt direkt Abwehr. Unverständnis, Furcht, Entsetzen, das sind so, wenn man alle 3 Reaktionen in den 3 Leidensankündigungen nimmt, wie die Jünger reagieren, das was ist halt nicht. Petrus, der zuerst kommt, also das auf gar keinen Fall. Also dieses Drehbuch wollen wir ja nicht weiterschreiben halt nicht. Unverständnis, sie verstehen das nicht, sie fürchten sich halt nicht, Entsetzen. Und das ist tatsächlich bei einer klaren Kreuzestheologie so, dass das in der Welt auf Unverständnis Abwehr stößt halt nicht. Nochmal, den lieben, guten, ethischen Jesus, den kann ich allen verkaufen. Da ist auch mein Mahatma Gandhi um die Ecke gekommen, hat gesagt, das ist prima Lehren, ist gar kein Thema. Da werdet ihr niemanden finden, weder im Islam noch im Buddhismus, sonst irgendwo sagen sie alle prima, prima, prima. Fangen wir an vom Kreuz zu reden, von der Kreuzestheologie, dann geht es genau los. Abwehr, Unverständnis, Furcht, meine Güte, wie blutig und wie furchtbar halt. Nicht? Das ist die Reaktion auf die Leidensankündigung und natürlich auch auf das Leid als solches halt. Das will der Mensch nicht halt, nicht. Das ist etwas, was reinbricht, nicht. Das Kreuz tut weh, das fordert uns heraus halt, nicht. Das ist nicht schön, das ist gar keine Frage. Das gefällt uns nicht halt, nicht. Aber das ist das, wo Gott sich offenbart hat und wo er für uns die Erlösung gebracht hat. Ein viertes. Das hat zu tun mit dem 3. Punkt auch. Es gibt auf das Kreuz unterschiedliche Blickweisen. Es gibt einen göttlichen und einen menschlichen Blick. So wie fast alles im Glauben ist halt, nicht? Petrus kriegt hier zu hören, du meinst, was menschlich ist, nicht was göttlich ist. Und Petrus hat bei dem, was Jesus sagt, als Reaktion das Menschliche vor Augen. Er sieht nur, nee, das kann doch jetzt nicht sein, dann ist ja bald jetzt Schluss im Bus halt, dann gehen wir nicht mehr durch Galiläa halt, nicht toll, tollen Wunder und so kann es doch nicht enden halt, das will ich nicht. Und das ist tatsächlich so, das ist ganz viel in unserem Leben auch so, dass wir sagen, das wollen wir nicht. Nicht? Rein menschlich wollen wir das nicht, nicht. Natürlich will ich nicht, dass mein Ehepartner stirbt. Natürlich will ich das nicht, halt, dass ich krank bin. Natürlich will ich so viele Dinge nicht. Halt. Aber göttlich ist vieles anders. Halt. Und das ist ganz wichtig, wenn wir anfangen im Leben immer nur, ich sag mal, mit den menschlichen Maßstäben zu messen, immer nur mit dem irdischen Blick zu schauen, dann bleibt uns ganz vieles versperrt. Wenn wir Dinge in unserem Leben geistlich betrachten, dann wird vieles anders. Im 2. Korinther 4, dieses Wort habe ich hingeschrieben, heißt, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist das Ewige halt nicht. Das ist wichtig, dass wir immer wieder da uns dazu ausrichten lassen, dass wir den inwendigen Menschen auf Jesus blicken lassen und dass wir auch von Jesus aus mit dem inwendigen Menschen auf die Welt hier blicken. Die Bibel unterscheidet da halt, die sagt halt, es gibt den irdischen Menschen und es gibt einen inwendigen Menschen halt. Also Epheser 3 heißt es, ich bete dafür, sagt Paulus, dass ihr stark werdet durch den Geist am inwendigen Menschen. Und dieser inwendige Mensch, das sind eben die auch inwendigen Augen, dass man das erkennt, was dann da ist halt. Und beispielsweise die Gemeinde Laodicea halt, nicht? Die Gemeinde Laodicea, die wird verurteilt, weil sie lau ist, nicht? Da wird gesagt, und das mache ich dir zum Vorwurf, du bist lau. Und dann heißt es da, ich bin reich und habe genug, sagt die Gemeinde, und brauche nichts. Ich aber sage dir, dass du elend, arm, jämmerlich und blind bist, heißt es in Offenbarung, nicht? Offenbarung 3. Die Gemeinde ist blind. Natürlich sind die nicht alle blind dort in Laodicea. Da meint das mal die Bibel nicht, sondern die meint die inwendigen Augen. Die können schon alle sehen, zumindest die meisten vermutlich da. Aber es geht nicht um das Sehen, das optische Wahrnehmen. Es geht, die sehen nur irdisch. Die sehen nicht geistlich richtig. Deshalb sind sie blind. Die sehen, wir haben viel Geld halt nicht, wir haben genug, wir brauchen nichts. Und Gott sagt ihnen, ihr seid arm, jämmerlich und blind halt nicht. Und das ist wichtig, das ist hier eben auch bei Petrus auch so. Der sieht das Leiden nur durch das Irdische. Und das macht einen Christen aus, dass er eben nicht den irdischen Blick hat, sondern durch den Heiligen Geist auch geistlich Phänomene beurteilen kann. Und dann kriegt alles einen ganz anderen Anstrich. Einen ganz anderen Anstrich. Also ich sage das nochmal, letztes Jahr, dieser Predigtstreit, da ist natürlich ganz vieles auf mich irdisch zugekommen, wenn du überlegst, ja, wenn die mich jetzt rausschmeißen, meine schöne Beamtenpension, ich wäre so gerne mit A14 in Ruhestand gegangen und was dann alles möglich wäre, was ich jachtlich machen könnte, einirdisch. Und da fängst du an, so ein bisschen zu schlottern. Kannst du das aber geistlich betrachten, kriegt das eine ganz andere Konnotation, da kriegt das einen ganz anderen Anschluss. Sagt, ja, vielleicht ist das ja irgendwo für Nutze, dass andere Menschen durch Öffentlichkeit hierher, das, was sich dann ja auch bewiesen hat, angesprochen werden halt, nicht? Also das meint einfach, Dinge anders beurteilen zu können. Und dann bist du ruhiger, wenn du es geistlich beurteilst. Bleibst du im Irdischen, dekliniert dich der Teufel durch. Wenn du aber geistlich gucken darfst durch den Heiligen Geist, wirst du auch wesentlich ruhiger und hast keine Angst. Das Nächste, also ich habe es bewusst Splitter genannt, weil ich das nur kurz anreißen kann. Die Zahl 3, ganz was anderes. Also wir haben hier 3 Leidensankündigungen halt. Hätte ja auch gereicht, wenn Jesus das einmal gesagt hat. Aber nein, auch hier wieder eine dreifache Leidensankündigung. Wie so viele Dinge in der Bibel eben das Dreifache darstellen, die Dreieinigkeit. Also angefangen bei Vater, Sohn, Heiliger Geist, der Dreieinigkeit Gottes. Auch 3 Tage im Tod. Nicht? 3 Tage ist Jona im Wal. Die Anrufung Gottes halt, nicht? Heilig, heilig, heilig. Nicht nur in Jesaja, auch in der Offenbarung. Die Dreiteilung des aaronitischen Segens. Die Dreiteilung des Tempels. Vorhof, Heiliges, Allerheiligstes. Die 3 Stammväter. Das, was bleiben wird. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese 3. Also wir finden immer durchgängig in der Bibel immer wieder diese Dreiheit. Ich kann das nicht erklären, warum das so ist halt nicht. Ich weise nur darauf hin und auch hier nochmal einfach mit der faktischen Wahrnehmung, nicht einmal, nicht zweimal, nicht fünfmal, 3-mal wird das Leid Jesu den Jüngern und uns angekündigt und es steht so in der Bibel, so deutlich auch drin, in der Mitte im Zentrum halt die dreifache Leidensankündigung halt. Ein anderer Splitter, der 6. Die Personen, die dann hier in den Leidensankündigungen angesprochen werden, die den Menschensohn töten. Das ist ja immer so eine Frage auch, nicht? Wer ist denn jetzt der Verantwortliche dafür, dass Jesus gestorben ist? Da wird immer diskutiert, ist es denn jetzt die römische Staatsmacht, Pontius Pilatus, oder sind es die Juden gewesen? Die Juden haben ihn zwar überantwortet, aber durften ja keine Todesurteile vollstrecken. Die jüdische Todesart wäre das Steinigen gewesen, er ist nicht gesteinigt worden. Man hat ihn gekreuzigt, das ist eindeutig die römische Todesart. Also sind eigentlich ja de jure die Römer schuldig, aber de facto halt moralisch wären es dann die Juden, die es getan haben. Ganz interessant ist, was Jesus selber vorher sagt über die Verantwortlichen für seinen Tod. Also er sagt, Ähm, Und er wird von den Ältesten, den Hohepriestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden. Also hier ganz klar an das Volk der Juden gerichtet. Dann aber bei der zweiten Leidensankündigung, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Also das ist ja schon mal eine viel größere Gruppe, die Menschen, nicht? Also alle Menschen, die da drin sind, nicht? Und dann in der dritten Leidensankündigung halt, nicht? Der Menschensohn wird überantwortet werden halt, die Hohenpriester und Schriftgelehrten werden ihn zum Tode verurteilen und dann und den Heiden überantwortet werden, die Heiden. Also eine ganz große Gruppe, älteste Schriftgelehrte, Hohenpriester, Menschen, Heiden, ich kann es zusammenfassen, alle. Alle schuldig. Also entweder sind sie Juden oder Heiden, Bomben sind sie mit dran und Menschen sind sie eh alle halt nicht. Also da können wir zusammenfassen, die Personengruppen, es wird klar, also wenn man darüber diskutiert, nicht nur darüber diskutieren, ist es Pontius Pilatus und die kleine Truppe um den Hohepriester, die ihn dann, den Hohen Rat, die ihn verurteilen, nein, alle, Menschen und Heiden, und die ihn ja kreuzigen, sind ja auch Heiden. Das römische Heer bestand ja aus aller Herren Länder. Da waren dann die Germanen dabei, da waren was nicht, die Slawen dabei, da waren Spanier dabei halt. Alle haben ihn zusammen letztlich umgebracht halt. Siebtens, die Voraussage von Geschehnissen. Das ist ja im Prinzip das, was hier in diesen drei Leidensankündigungen passiert, dass Jesus sagt, was passieren wird und genauso kommt. Also diese Dinge sind genauso eingetreten. Jetzt kommen die ganzen schlauen Theologen um die Ecke, wenn sie heute irgendwo ein neutestamentliches Seminar besuchen oder sowas, die erklären ihnen alles, ja, der Markus, der das dann so geschrieben hat um 70 nach Christus oder Lukas später, die wussten ja alles, was passiert und dann haben die eben das Schicksal von Jesus, die Kreuzigung, die haben die dann entsprechend dem Jesus in den Mund gelegt. Die haben ja ein Geschichtsbüchlein geschrieben. So wird das heute gelehrt. Da gibt es einen eigenen Terminus technicus zu, Vaticinum ex eventu, das heißt eine Weissagung aus dem Ereignis. Also wenn ich jetzt sage, die deutsche Fußballnationalmannschaft, ich würde jetzt sagen, Pastor Latzel hat 2011 auf der Kanzel gestanden und sagt, im Jahr 2014 wird die deutsche Fußballnationalmannschaft in Rio das Finale 1-0 gegen die Argentinier gewinnen. So. Wenn ich das heute schreiben würde, ich hätte das 2011 gesagt, sowas unterstellen die letztlich Markus halt nicht, dass der so als Mensch, das ist gängige These halt nicht. Nur da muss man eins sagen, wenn das stimmen sollte, kann ich die Bibel komplett wegschmeißen. Dann taucht das alles gar nichts, dann ist alles nur Dreck, dann ist auch klar, warum das Kreuz keine Bedeutung mehr hat. Das ist eine schlimme Lüge, das ist etwas ganz Furchtbares, das ist mit das Schlimmste halt nicht. Da habe ich mich immer schon als Student drüber aufgeregt, halt wenn das gelehrt wurde an der Universität halt nicht so nach dem Motto, die haben das so hineingeschrieben als Weissagung aus dem Ereignis. Nicht? So wurden dann diese drei Leidensankündigungen wupp, sofort kassiert, spielt ja keine Rolle, war so eine Idee, mit der man so ein bisschen den Kreuzestod Jesu hypen wollte. Nochmal, wenn das stimmen sollte, kannst du alles vergessen, die ganze Bibel halt. Alle Dinge, die gesagt werden, offenbar, alles weg damit. Aber das ist nicht so. Auch hier haben wir wieder etwas, was Jesus ganz klar weiß. Jesus, der wahre Gott, weiß um alle Dinge, die passieren sollen. So wie dem Judas gesagt hat, und du wirst Folgendes tun. Und dem Petrus gesagt hat, Folgendes passiert, nicht? Ehe der Hahn kräht, hast du dreimal halt, nicht? Gott weiß alles im Vorhinein. Und das wird von der Theologie in Frage gestellt halt, nicht? Aber so wie Jesus hier auch sein eigenes Leben voraussagen konnte, das war ein Mensch, so weiß er auch um unser aller Leben Bescheid. Und das ist tröstlich. Und ich pfeife auf all das, wie gesagt, ich habe das am Sonntag ja auch gesagt, nicht? Also ich gebe, wie gesagt, ein Zentner Theologie nicht für ein Gramm Glauben daher halt, nicht? Das ist ein altes Spurgeon-Wort halt. Und genauso auch hier, das taucht in vielen Bereichen überhaupt nichts, was, wie gesagt, an unseren Universitäten gelehrt wird. Weil wenn man dem auf den Leim geht, da kannst du alles vergessen, machst du alles kaputt und du schlägst dem Heiland Jesus Christus ins Gesicht. Und ein letztes, und das ist das Wunderbare, auch in den Leidensankündigungen, ja, ich habe gesagt, das ist zentraler Inhalt der christlichen Theologie und das muss es immer wieder auch bleiben, das Leiden unseres Herrn Jesus Christus und auch, dass wir aufgerufen werden, leidensbereit zu sein. Allerdings, triumphieren über das Leid wird die Auferstehung, denn das wird in den Leidensankündigungen auch immer wieder mit thematisiert, nicht? Also da heißt immer wieder, er wird getötet werden und nach drei Tagen auferstehen halt, nicht? Er wird getötet und so wird er nach drei Tagen auferstehen halt, nicht? Er wird zum Tode verurteilt werden, überantworten werden, sie werden ihn verspotten, antworten, nach drei Tagen wird er auferstehen. Eigentlich müsste man sagen, die Leidensankündigung und die Herrlichkeitsankündigung. Und das ist ganz wichtig, dass Kreuz und Auferstehung als Heilsereignis klar hart zusammengehören halt. Das kann man nicht trennen. Also wenn ich vom Kreuz spreche, dann immer auch mit von der Auferstehung. Und wenn ich von der Auferstehung spreche, muss ich immer wieder auch vom Kreuz sprechen. Das ist, kann man generell sagen, so ein bisschen ein Problem der westlichen Theologie, auch so ein bisschen des Protestantismus, auch gerade des klaren Protestantismus, dass man im Protestantismus die Auferstehung so ein bisschen ausgeklammert hat. Wenn man viele Protestanten fragt, und das würde ich auch sagen, was ist der höchste Feiertag für dich, würde ich sagen Karfreitag. Aber richtig, wenn man sagt Karfreitag und Ostern, beides zusammen, Kreuz und Auferstehung. In der Ostkirche, bei den Orthodoxen, ist es ein bisschen anders. Für die ist Kreuz nicht, zumindest ein Orthodoxer wird aufspringen, aber die betonen stärker die Auferstehung, das Kreuz ist nicht ganz so wichtig, das kann man als Tendenz sagen. Wichtig, das kann man nicht gegeneinander ausspielen, Kreuz und Auferstehung als Heilsereignis gehören eng zusammen, das kann man nicht voneinander trennen und das wird hier auch deutlich. Jesus sagt, klar, ich muss ins Leid, aber der Triumph ist eben auch mit dabei, die Auferstehung wird geschehen. Und das ist auch wichtig, wenn ich eben davon gesprochen habe, ist es so wichtig, dass wir leidensbereit sind. Auch für uns kommt die Auferstehung und für uns kommt auch über alles Leiden in dieser Welt hinein, letztlich auch der Triumph in der Auferstehung. Die Auferstehung schluckt letztlich das Leid runter, aber das Leid gehört eben damit zu tun, damit man das verstehen kann, was wirklich Triumph der Auferstehung bedeutet. Das so 8 Splitter aus den Leidensankündigungen Jesu. Ein bisschen später ist heute geworden, ich habe es nicht ganz einhalten können. Ich verabschiede mich von den lieben Geschwistern, die uns übers Internet zugeschaltet sind. Hinweis, nächste Woche bin ich nicht da, da bin ich beim Vortrag bei der Märtyrerkirche. Deshalb fällt Mittwoch die Bibelstunde aus, das hören die jetzt im Saal auch zum ersten Mal, sie auch über das Internet. Also nächsten Mittwoch ist keine Bibelstunde. Ich wünsche Ihnen, die Sie am Telefon und am Laptop sitzen, alles Gute, gottesreichen Segen, seien Sie Jesus anbefohlen. Tschüss.